Lieber Vater, wir danken dir, dass wir ganz bewusst zu Beginn dieser Freizeit, auch dieser Stunde, dein Angesicht suchen dürfen. Du sprichst in deinem Wort, suchet mein Angesicht und lebet. Und so erwarten wir von dir in diesen Tagen, dass du uns es schenkst, dass wir Gemeinschaft haben mit dir und untereinander. Und dass dein Wort lebendig gemacht durch deinen Geist sein Werk unter uns und in uns hat. Danke, dass du diese Tage in deine Hand nehmen möchtest. Danke, dass du uns segnen möchtest. Danke, dass du durch deinen Geist dein Werk an uns hast. Danke, dass du zu uns in zurechtbringender, ermahnender, aber auch in tröstender und auferbauender Weise reden willst. Wir wollen dich ehren und dich loben, unseren Vater, unseren Herrn, unseren Gott. Dir danken, dass du ein Gott der Gnade und der Barmherzigkeit bist, der Liebe, der Treue, des Trostes. Was wären wir ohne dich? Und nun bitten wir dich, dass du auch diese erste Stunde in deine Hand nimmst, dass du ihr deinen Stempel aufdrückst durch dein Wort und durch deinen Geist. Bitten dich auch für die Geschwister, die heute und morgen noch zu uns stoßen. Bewahr sie auch. Hab du Dank, dass du nicht nur um unser Äußeres besorgt bist, sondern vor allem um unseren inneren Menschen und dass du es bist, der uns segnen möchte. Dich wollen wir ehren und dich wollen wir loben und deinen heiligen Retternamen hoch erheben. Amen.
Amen. Einleitung, Einführung in den Psalm 30. Ich lese Ihnen den Psalm vor. Nun weiß ich nicht, ich kenne sie mehrheitlich nicht, was sie für Übersetzungen dabei haben. Ich lese immer noch aus der unrevidierten Elberfelder Übersetzung. Für jemanden, der gewohnt ist, nun gute Nachricht, Hoffnung für alle und was es noch alles gibt, zu lesen, mag das jetzt ein bisschen, ich will nicht sagen holprig, aber vielleicht ein bisschen streng wirken. Ja, und da muss man sich halt ein bisschen eingewöhnen und eventuell nachlesen zu Hause oder jetzt im Zimmer, mal schauen, was da und sehen, was da anders ist und was ich auch für eine andere Wortwahl vielleicht habe. So, also wie gesagt, ich lese Ihnen jetzt den Psalm 30. So, da ist er. Psalm 30, ein Psalm, ein Einweihungslied oder Lied der Einweihung des Hauses von David. Noch einmal. Ein Psalm, ein Einweihungslied des Hauses von David. Ich will dich erheben, Herr, dort steht bei die alte Elberfelder, sagt nach Jehova, aber ich habe mir das eigentlich abgewöhnt und sage viel lieber Herr. Ich will dich erheben, Herr, eigentlich muss man Yahweh sagen, aber das hören die Juden nicht so gern, wenn man den Namen ausspricht. Bleiben wir dabei, ich will dich erheben, Herr, denn du hast mich emporgezogen und hast nicht über mich sich freuen lassen, meine Feinde. Also die Feinde durften sich nicht über den David freuen. Herr, mein Gott, zu dir habe ich geschrien und du hast mich geheilt. Herr, du hast meine Seele aus dem Scheol, dem Totenreich herausgeführt, hast mich belebt aus denen, die in die Grube hinabfahren. Singet Psalmen dem Herrn, ihr seine Frommen, und preiset sein heiliges Gedächtnis. Denn ein Augenblick ist in seinem Zorn, ein Leben in seiner Gunst. Am Abend kehrt Weinen ein, und am Morgen ist Jubel da. Ich zwar sagte in meinem Wohlergehen oder in meiner Sorglosigkeit auch, ich werde nicht wanken ewiglich. Herr, in deiner Gunst hattest du festgestellt meinen Berg. Du verbargst dein Angesicht, ich war bestürzt. Zu dir, Herr, rief ich und zum Herrn flehte ich. Was für Gewinn ist in meinem Blute? Was für ein Gewinn in meinem Hinabfahren in die Grube. Wird der Staub dich preisen? Wird er deine Wahrheit verkündigen? Herr, höre und sei mir gnädig. Herr, sei mein Helfer. Meine Wehklage hast du mir in einen Reigen verwandelt. Mein Sacktuch hast du gelöst und mit Freude mich umgürtet. Auf dass meine Seele dich besinge und nicht schweige. Herr, mein Gott, in Ewigkeit werde ich dich preisen. Soweit. Sie haben vielleicht ein bisschen den Psalm jetzt so im Ohr. Ich will dich erheben, Herr, denn du hast mich emporgezogen. Du hast nicht über mich sich freuen lassen, meine Feinde. Du bist mein Gott, du hast mich geheilt, du hast meine Seele aus dem Toten herausgeführt und. Da wird ein Haus eingeweiht, nicht wahr? Ein Einweihungslied des Hauses. Nun stellt sich die Frage natürlich, welches Haus ist damit gemeint, das da eingeweiht werden soll? Vorab noch, einweihen heißt im Hebräischen im Verb chanach. Und wenn ich heute Morgen dann auf dieses Einweihen Bezug nehme, dann sind es immer die Wörter und Worte, die im Stamm chanach haben und nicht, wie es in der Übersetzung heißt. Da gehe ich dann nicht nach der Übersetzung, sondern nach dem Grundtext. Also, das nur zur Erklärung, wo einer vielleicht eine Konkordanz liest, da steht auch was von Einweihung, ja, aber da steht eben im Hebräischen nicht chanach. So, also, dann stellt sich sofort die Frage, welches Haus ist denn da gemeint? Nun hat David sicherlich den künftigen Tempel im Auge gehabt, den dann Salomo gebaut hat. Und er hat eben schon zu Lebzeiten eine Melodie, ein Einweihungslied gedichtet. Er hat ja auch sehr viel Material bereitgestellt für den kommenden zu bauenden Tempel. Das können Sie alles in 1. Chroniker 29 nachlesen. Wenn Sie also eine Stelle suchen, wo etwas über den Bau des Tempels und die Vorbereitung, die David getroffen hat, nachlesen wollen, dann müssen Sie 1. Chroniker 29 lesen. Und danach kommt natürlich der ganze Tempelbau in 2. Chroniker Kapitel 1 so ungefähr und dann später auch die große Einweihung durch Salomo und das Gebet. So wie ich schon sagte, und für diesen ersten Tempel hat dann David schon ein Einweihungslied bereitgestellt. Nun habe ich Ihnen, auch mir natürlich, einmal aufgelistet, was für andere Häuser und Tempel mögen da vielleicht noch in Frage kommen für solch eine Einweihung. Wie gesagt, der erste Tempel durch Salomo, jetzt sind wir im ersten Buch Könige, in Kapitel 8, Vers 63, da heißt es, und der König und alle Kinder Israel weihten das Haus des Herrn ein. So, da steht auch, dass es ein Haus ist, das Haus des Herrn, Einweihung des Hauses. Oder ein anderer Vers, jetzt wieder 2. Chroniker, Kapitel 7, in Vers 5, und der König und das ganze Haus und das ganze Volk weihten das Haus ein. Und dann wurde der Tempel, wie die meisten von Ihnen wissen, durch Nebukadnezar im Jahre 586 so ungefähr zerstört. Und dann kamen die Juden durch das Edikt des Kyros in so um 536 ungefähr vor Christus zurück. Die ersten kamen zurück und bauten den Tempel wieder auf und er wurde dann 516 eingeweiht. Das ist dann der zweite Tempel. Und der wurde dann durch Titus und der Vespasian zerstört im Jahr 70 nach Christus. Und von diesem zweiten Tempel übrigens träumen die Juden immer noch, die, wenn sie wieder einen Tempel bauen, bauen sie den zweiten Tempel wieder auf. Den dritten, den haben sie dann im kommenden messianischen Reich. Aber sie bauen wieder den zweiten Tempel auf. Eine ganz eigenartige Geschichte, auch auslegungsmäßig. So. Ja, und dann weihen sie also diesen zweiten Tempel ein. Und da können sie dann in Esra 6, Vers 16 lesen. Und die Kinder Israel, die Priester und die Leviten und die übrigen Kinder der Wegführung feierten die Einweihung des Hauses Gottes mit Freuden. Und dann wurde der Tempel ja durch den Syrer, den Seleukiden und Jochus Epiphanes den Vierten, den man auch als Modell auf den Antichristen nimmt, wurde im Jahre 164 ungefähr, wurde geschändet Da wurde dann irgendein ein Standbild hingestellt, ein Götzenbild und dergleichen Dinge mehr. Und dann haben die Makkabäer den zurückerobert und haben ihn im Jahre 164 vor Christus neu geweiht. Sie können das nachlesen in Apokryphen, 1. Makkabäer 4, Vers 52 und 2. Makkabäer 10, Vers 5. Das gestehe ich Ihnen aber auch gerne, weil ich mich nicht gern mit fremden Federn schmücke, gestehe ich gerne zu, ich habe immer wieder probiert, mal wieder die Apokryphen zu lesen, auch die Makkabäer. Ich komme da nie weit, ich weiß auch nicht warum. Aber ich habe es nochmal aufgeschrieben und Sie sollen es wissen, dass es dort steht. Vielleicht irgendwo in einer Urlaubszeit fasse ich mir doch mal ein Herz und lese das mal wieder. Also, und das ist dann eine Einweihung und davon kommt das berühmte Chanukka-Fest, das heute noch in Israel gefeiert wird, so in der Weihnachtszeit. Je nachdem, wie der Kalender läuft, um die Weihnachtszeit ist Chanukka, Tempelweihe. Und da heißt es dann bei Luther auch, es war Kirchweihe in Jerusalem oder andere schreiben Tempelweihe. Das war dieses Fest und dadurch hat das Neue Testament dieses Chanukka, dieses Einweihungsfest durch den Makkabäer sanktioniert. Können Sie nachlesen, Johannes 10, Vers 22. Ja, das möge jetzt einmal genügen. Und wie gesagt, das Haus ist hier das Haus Gottes, der Tempel. Nun hat David den Tempel nicht selbst gebaut, aber er hat vorausgeblickt, hat eine prophetische Gabe, eine prophetische Schau in seinen Psalmen auch. Er war selber ein Prophet und hat nun dieses Lied gedichtet. Wenn Sie diesen Psalm noch einmal in Erinnerung haben, und vielleicht jetzt vor sich liegen haben, da sagen Sie, von was redet eigentlich dieser Psalm hier? Das soll ein Einweihungslied sein. Aber da steht gar nichts von dem, was da eingeweiht wird. Sehen Sie, wenn hier in der Langensteinbacher Höhe, weil Sie jetzt hier sitzen, aber Sie können was ganz anderes nehmen natürlich, etwas eingeweiht wird, dieser Saal oder der große Saal oder der vierte Stock, was hier alles schon hinzugebaut worden ist oder irgendwo eine Schule, ein Rathaus und was auch immer. Da kommen dann irgendwelche wichtigen Leute und halten noch viel wichtigere Reden. Gibt noch was zu essen anschließend, das ist noch wichtiger. Und da wird von dem Zweck dieses Hauses geredet, eine Schule wird gebaut mit eben dem Zweck und jede Partei meint, sie müsse sich in ihren Prognosen übertreffen. Und auch hier in Landsteinbach wird gebaut, damit bessere Verkündigungsmöglichkeiten da sind und so weiter. Aber davon redet der Psalm gar nichts. Das ist auch den Auslegern übrigens aufgefallen. Und es ist sehr interessant, wie sie nun die Kurve kriegen und versucht, die Kurve zu kriegen, dass da von einem Einweihungslied des Hauses gesprochen wird und nachher wird von was ganz anderem geredet. Es ist tatsächlich so. Der Psalm redet von etwas anderem, wie man meinen könnte. Er spricht nicht vom Haus. Er spricht vom Opfer, das in diesem Haus gebracht wird. Stehen Sie? Damit spricht er durchaus vom Zweck und Ziel dieses Hauses Gottes, nämlich Sühnung zu tun für die Sünde. Die Sühnung, die im Tempel erfüllt wird durch das Opfer. Und der Einweihungspsalm des Tempels spricht vom Sühnopfer. Nun, wir haben wir die erste Lösung für den 30. Psalm. Er spricht nicht vom Haus, das eingeweiht werden soll, sondern von dem Opfer, mit dem man letzten Endes es weiht, mit dem Mittel, damit der Tempel funktionieren kann. Ohne Opfer funktioniert der Tempel nicht, denn ohne Blutvergießung gibt es keine Sündenvergebung. Damals dargestellt durch die Witter und Schafe und was da alles geopfert wurde. Später durch das Opfer Jesu. Das ist das tiefste Geheimnis dieses Psalmes. Der 30. Psalm ist damit ein Messias-Psalm par excellence. Er spricht vom Opfer Jesu in tiefgreifender Weise. Das machen wir heute nicht, das machen wir am Donnerstag. Der Vers hat über 12 Verse, der Psalm hat über 12 Verse. Ich weiß noch gar nicht, wie ich den kürze, damit wir einigermaßen durchkommen. Mit diesem Opfer hat der Vater den neuen Weg zu sich eingeweiht. Durch Jesus Christus, da steht in Hebräer 10, Vers 20. Ich glaube, heute Abend sage ich noch ein oder zweimal diese Stelle. Sein Fleisch, der Vorhang zerriss. Sie wissen, in den Kreuzigungskapiteln, den vier Evangelien, heißt es irgendwo, der Vorhang zerriss von oben nach unten. Und irgendwo in den Briefen heißt es, dass er durch sein Fleisch, durch den zerrissenen Vorhang, der sein Fleisch ist, den Zugang zum Vater freigemacht hat. Der neue Weg, Hebräer 10, 20, wurde durch Jesus eingeweiht, der neue Weg zum Vater. Durch seinen Tod war der Weg frei. Alle Einweihungen von Tempeln im Alten Testament mit all ihren Opfern schauen prophetisch auf das eine große Opfer, von dem letzten Endes David spricht. Dieses Opfer hat auch für uns den Weg zum Vater freigemacht, in der Sprache Hebräer 10, 20 eingeweiht. Auch der alte Bund wurde eingeweiht, steht in Hebräer 9, Vers 18. Aber der neue Bund wurde mit einem besseren Opfer eingeweiht. Nicht mit Widdern und dergleichen Dinge mehr, sondern mit dem Opfer Jesu Christi. Ein für alle Mal geopfert für alle Sünden. Ja, Jesus ging mit seinem Blut selbst in den Himmel selbst oder ging mit seinem Blut in den Himmel selbst. Das ist der Wohnhimmel Gottes zum Vater. Jesus jetzt als Priester nach der Ordnung Melchisedeks, der im oberen Heiligtum jetzt seinen Liturgendienst tut. Aber er geht mit seinem Blut hinein zum Vater in den Himmel selbst, nämlich zu dem Original hohe Priester nach der Ordnung Aarons. Weil Aaron opfert die Opfer. Und dafür ist Aaron ein Modell auf den Vater, der nun das Opfer seines Sohnes bringt auf Golgatha, gestorben, gekreuzigt, verurteilt durch das Gesetz. Und jetzt weiter eine Hebräerstelle, um vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Hebräer 9, 24. Und da heißt weiter, Hebräer 9, 23, die Himmel selbst mussten durch andere, bessere Opfer gereinigt werden, als die von Jerusalem und in der Wüste in der Stiftshütte. Und dann ging er in das obere Heiligtum hinein. Hebräer 8, Vers 2. Ein Diener des Heiligtums, droben natürlich, und der wahrhaftigen Hütte, die der Herr errichtet hat und nicht der Mensch. Und Hebräer 9, 12, ein für alle Male ist er in das Heiligtum eingegangen, als er eine ewige Erlösung erfunden hat. Eine Erlösung, die durch alle Ewigkeiten, durch alle Äonen hinaus gilt. Da mache ich einen kleinen Schwenk. Und zwar, da gibt es einen Mann im Alten Testament, ganz am Anfang, in den ersten Kapiteln. Und das ist Henoch, hebräisch Chanoch, auch dieses Wort Chanach. Und wir haben schon manchen Vortrag über Henoch gehört. Und Henoch, so sehen viele meiner Brüder und Väter, ist ein Bild auf die Gemeinde, er wurde entrückt, er wurde einfach weggenommen, er war nicht mehr da. So wird es bei uns auch mal sein. Und er heißt auch eingeweiht. Ich kann das nur so erklären, wenn wir sagen, Henoch ist ein Modell auf uns, kann ich nur so erklären, dass auch in uns, unser Herr Jesus Christus, durch sein Opfer etwas Neues eingeweiht hat. Wir sind ganz neu für Gott geweiht, indem Jesus Christus in uns lebt und wir durch sein Blut gereinigt sind und sein Opfer angenommen haben. Da hat Jesus begonnen in der Zurechtbringung der ganzen Schöpfung mit uns einen neuen Weg eingeweiht. Und wir dürfen zum Vater kommen, mit aufgedecktem, also nicht zugedecktem Angesicht, dürfen ihn anschauen. Der neue Weg ist für uns bereit. So, jetzt einmal so viel dazu, zu diesen Fragen des Einweihens. Nun machen wir auch noch mal weiter. Wir haben hier den 30. Psalm vor uns. Nun wissen es die meisten vielleicht, also die Zahlensymbolik hat in unseren Kreisen immer eine gewisse Rolle gespielt, nicht wahr? Die Zahlen sind in der Bibel nichts Unwichtiges, so etwas ganz Wichtiges. Ich nehme Ihnen mal eine Zahl. Wenn es da unten ein Autofahrer wäre, jetzt sage mal ich, und ich hätte eine Nummer HN, EW, 666. Was meinen Sie, was da wäre? Da würden Sie sagen, bei dem Ebert Weber stimmt es auch nicht mehr. Der hat die Nummer 666 auf seinem Auto. Verstehen Sie? Die Zahl 666 ist bei den Christen so eine Schockzahl. Ja, nichts damit zu tun haben, denn es ist die Zahl des Antichristen. Das steht in der Bibel. Wir überlesen aber gerne, dass dem Salomo pro Jahr 666 Talente Gold einkamen. Damit kann man das negativ natürlich sehen, dass er hier sein Reichtum vergrößerte. Aber ich sehe das nicht so. Gold ist das Bild des Glaubens. Es kam ihm unendlich Gold ein. Und das ist 37 mal 18. 18 ist nicht nur die Zahl der Sünde, sondern auch des Lebens. Und besonders bei den Juden. Aber das nur so nebenher. Da gibt es zum Beispiel den Psalm 22. Das ist der Leidenszahl und 22 ist die Leidenszahl Jesu. Die Zahlen haben über allen Psalmen eine Bedeutung. Auch ich kann viele nicht deuten, gebe ich Ihnen zu. Oder Psalm 18. 18 ist die Zahl der Sünde, haben wir schon gesagt, aber auch des Lebens. Chai, das ist Leben. Und 18 ist der Auferstehungspsalm Jesu. Oder noch interessanter, oder genauso interessant, Psalm 1. 1 ist die Zahl Gottes. 1 ist der Psalm Gottes, des Vaters. Wissen Sie, was in 1. Timotheus 1, Vers 11 steht? Dort steht, der glückselige Gott. Und Psalm 1, Vers 1 fängt an, Ashrei ha'ish, glückselig der Mann. Da wird einer genauso glückselig bezeichnet wie Gott, der Vater, in 1. Timotheus 1, Vers 11. Was muss der tun? In seinen Wegen wandeln. Und wenn wir Jesus Christus angenommen haben, dann dürfen wir, auch wenn wir manchmal daneben treten, dann dürfen wir in seinen Wegen gehen und wollen auch in seinen Wegen gehen und finden es erschütternd oft, wenn wir nicht in den Wegen geblieben sind. Oder Psalm 2, sei es die Zahl des Sohnes. Und was steht im Psalm 2? Das wissen wir auswendig. Du bist mein Sohn, heute zeugte ich dich. Urwort Gottes des Vaters, ich habe dich heute gezeugt. Ein Urwort des Vaters. Zur Brüder sagen das erste Wort der Schrift. Heute habe ich dich gezeugt. Fordere von mir, Zahl des Sohnes. Nun kommt natürlich gleich der schlaue Europäer, der wissenschaftlich gebildete Europäer, der Zeitung liest und der eine Zahlenreihe kennt, der sagt, weiß, Zahlenreihen 1 bis 10, jetzt kommt die Zahl 3. Und logisch, wie wir sind, sagen wir, jetzt muss der Heilige Geist drankommen. Haben wir uns auch sehr getäuscht. Im Psalm 3 steht nichts vom Heiligen Geist. Sehen Sie, und das ist gut so, dass der Heilige Geist uns oder die Bibel uns oft zeigt, ihr lieben Erdenbürger hier und ihr Söhne Gottes, darf ich auch sagen, es geht eben nicht alles nach Schema. Psalm 3 steht unter dem Begriff 3, natürlich. Und 3 ist in der Bibel Gimel, das heißt auch Kamel. Aber Gimel heißt noch was anderes. Gimel, Gamal, heißt reifen, heranwachsen, tun, auch antun und dann vor allem auch vergelten. Und was lesen Sie in der Überschrift? Das ist der Psalm, gedichtet als David vor seinem Sohn Absalom floh. Und hier wird letzten Endes, auch wenn es nicht direkt gesagt wird, etwas vergolden. Warum? Da sagt der Prophet zu David, du David, du hast die Geschichte mit der Batseba im Verborgenen getan. Ich werde dir vergelten. Ich werde das öffentlich vergelten. Und dann hat Absalom, sein Sohn, die bei der Flucht zurückgebliebenen 10 Nebenfrauen auf dem Dach des Hauses öffentlich geschändet. Später hat sie David dann in so eine Art Klosterleben eingesperrt. Sehen Sie, auf einmal steht was ganz anderes. Wer dem Vater und dem Sohn begegnet, der begegnet der Heiligkeit Gottes. Aber ich will ja zurück zum Psalm 30. Nun zur Zahl 30, wir sind in Psalm 30. Die Zahl 30 ist die Zahl der Amtsfähigkeit und der Tragfähigkeit. Ich gebe Ihnen ein paar Bibelstellen. In 1. Chronika 23, Vers 25 wohl. Ich habe in meinem Manuskript das so geschrieben, dass es Vers 2 heißen könnte und Vers 5. Jetzt kann es aber auch Vers 25 heißen. Ich nehme an, es ist 25. Jetzt mussten die Leviten, heißt es, nicht mehr tragen und deshalb taten sie den Dienst ab 20 Jahren, so hat es der David beschlossen. 1. Chronika 23, 25. Beim Tragen der Stiftshütte durch die Wüste musste man 30 Jahre alt sein. Oder 4. Mose 4, Vers 3. Man musste 30 Jahre alt sein für den Dienst am Zelt der Zusammenkunft, bis 50 Jahren. Und dann der Vers 49 im gleichen Kapitel spricht von der Traglast. Also sie mussten tragen und dafür mussten sie 30 Jahre alt sein. Josef, ein Modell auf Jesus, steht in 1. Mose 41, Vers 6 mit 30 Jahren vor dem Pharao. In 2. Samuel 5, Vers 4 war David 30 Jahre alt, als er König wurde. Und auch er ist ein Modell auf Jesus, auf den Messias, den König. So, und jetzt kommt nämlich das Größte. Lukas 3, 23. Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er auftrat, als er seinen Dienst begann. Amtsfähig und tragfähig. So lange hat Gott ihn vorbereitet, seinen Sohn vorbereitet für diesen Dienst. Nicht wahr? Und zu der Amts- und Tragfähigkeit gehört ihnen natürlich auch das Tragen der Traglast und die Ausübung des Dienstes. Und dann kommt da noch so als kleine Ergänzung hinzu, der Wert seines Dienstes wurde in Augen der Oberen des Volkes 30 Schekel wert geachtet. Können Sie nachlesen, Sacharja 11, 12, Matthäus 26, 15. 30, eine Zahl Jesu, des Sündenträgers. Ich kann Sie noch etwas aufschlüsseln, wenn Sie wollen, oder was, wenn ich es will, ich tue es Ihnen auch. 30 ist 5 mal 6, 5 ist die Zahl der Gnade, 6 ist die Zahl des Menschen, aber auch des geistleiblichen Menschen. Jesus trug die Zahl 6, hat eine positive Ladung zuerst immer gehabt, von Anfang an war 6 eine positive Ladung. Erst durch die Sündenfall wurde es natürlich negativ und wurde 6 und 6 hat man dann sehr schnell miteinander kombiniert. 2 die Sohneszahl, 3 der Geist, 2 mal 3 ist 6. Der Geist, leibliche Sohn im Ursprung, der dann Mensch wurde und herabkam vom Himmel. 6 mal 5, der Mensch, Christus Jesus und Gnade. So hat er es gemacht. Er war tragfähig, er trug die Sünde hinauf aufs Holz. Und wie wir schon im Hebräerbrief gesagt haben, als Liturgiker, als Amtsträger des oberen Heiligtums. Er war voller Gnade und Wahrheit, da haben wir die 5 wieder, steht in Johannes 1, Vers 14. Gnade und Wahrheit sind durch Jesus Christus geworden, das steht in Johannes 1, 17. Und von einer Fülle Gnade um Gnade steht in Johannes 1, Vers 16. Nicht wahr, denn das Opfer kann man nicht einweihen, aber das Haus Gottes kann man mit dem Opfer einweihen. Darum geht es. So hat man den alten Bund mit einem Opfer eingeweiht und den neuen Bund mit einem größeren Opfer. Wenn Sie in dem Alten Testament von dem Einweihungswider lesen, dort steht nicht das Wort Chanach. Dort steht aber eine Füllung, Malé, dort steht eine Füllung, das war eine Füllung in der Hand des Priesters. Das ist eine wunderbare Sache, habe ich nicht weiter, trage ich ihn nicht weiter vor. Aber das war eine, dieser Widder, Jesus als das Opferlamm, war eine Füllung in der Hand Gottes. Die Fülle von allem für die Sünde oder gegen die Sünde. Ja, und jetzt gibt es dort noch ein Wort, das heißt Psalm. Was ist ein Psalm? Ein Psalm, was ist ein Psalm? Hebräisch Mismor, aus einem Psalm, griechisch Psalmos, aus einem Psalm. Ein Psalm ist etwas, wo man etwas singt und dazu wird musiziert. Das ist ein Psalm. So. Und da war David, der hat Instrumente gemacht. Steht ein paar Mal im Chronika und vielleicht auch in den Büchern Samuel und Könige von Musikinstrumenten Gottes. Auch bei Esra und Nehemia findet man das. Und als er Instrumente gemacht hat für die Sänger, David hat Instrumente gemacht. Das heißt, wir sollen mit dem Innern unseres Herzens, mit dem Instrument unseres Herzens Gott singen und loben. Die Gemeinde singt im Psalmen, das lesen Sie in Epheser 5, Vers 19 und in Kolosser 3, Vers 16. Psalmen, Loblieder, geistliche Lieder, singend und spielend, das ist Psalm auch. Singend und spielend, dem Herrn in den Herzen und Dank sagen alle Zeit. Das ist unser Psalmendienst. Deshalb sind die Psalmen so wichtig. Sie erschließen sich furchtbar schwer, gebe ich Ihnen absolut recht. Manchmal sage ich, was lese ich im Psalm, verstehe gar nichts. Darf man nicht aufgeben, liest man anderen. Oder Kolosser 3, Vers 16. Uns gegenseitig lehren und ermuntern mit Psalmen, Lobliedern, geistlichen Liedern, Gott singen in unseren Herzen mit Gnade und alles tun im Namen Jesu. Und wenn wir zusammenkommen, so steht in 1. Korinther 14, 26, hat die Gemeinde ab und zu einen Psalm, ab und zu habe ich hinzugefügt, einen Psalm, eine Belehrung, eine Enthüllung, eine Zunge oder eine Übersetzung. All das ist für uns geschrieben. Auch das Alte Testament, Römer 15, 4. Alles ist für uns geschrieben. Ja, und dann steht hier noch das Lied. Das ist etwas Schönes, das Lied. Was ist das Lied? Ich habe immer gedacht, beim Lied wird gesungen. Das ist auch gesungen worden, ganz bestimmt. Aber Lied hat zuerst die Bedeutung eines prophetischen Gedichtes, das dann vorgetragen gesungen wurde. Im heutigen Israel ist der Meschoreer nicht der Sänger, wie ich lange dachte, sondern Meschoreer, das ist der Dichter. Es gibt ein Lied der Lieder, das ist das Lied Salomos, das ist das Hohelied. Und die Psalmen sind vielfach Lieder. Das Lied ist immer zielgerichtet, es redet von den Zielen Gottes. Oder eine andere Formulierung, der Singende, stammt nicht von mir, habe ich in einem Kommentar gelesen, da hat mir sehr gut gefallen. Der Singende reiht sich ein in die Ziele Gottes. Wir denken über die Ziele Gottes nach und reihen uns ein in seine Ziele. Und wenn er das so macht mit jemandem und so macht, dann müssen wir Ja sagen zu Gott und sagen, du wirst immer Recht behalten. Und stimmt mit ihnen überein. Dann singen wir das Lied, wenn wir so denken. Schir, könnte man sagen, ist das Ziellied, da gibt es auch weiblich das Wort. Schira, das ist das Schöpfungslied, das Lied über die Werke Gottes und auch sein Handeln mit mir. Und da möchte ich Ihnen wünschen, dass wir übereinstimmen mit den Zielen Gottes auch in unserem Leben. Oh, wissen Sie, in dieser Welt, das wissen Sie so gut wie ich, was gibt es dort Not und Elend? Auch diese dunklen Dinge gehören mit zum Ziel Gottes. Ich erzähle Ihnen eine ganz kleine Geschichte, das können Sie alle, haben Sie alles vielleicht auch schon erlebt. Bei meinen Nachbarn ist eine Garage und haben so nette Singvögelchen gebrütet. Und dann waren die kleinen Vögelchen da, wo sie füttert von ihren Eltern. Und da gibt es bei uns also Bäume, und da sitzen so blöde Elstern. Und haben die Elstern in der Garage die kleinen Vögelchen geholt. Schauen Sie, haben Sie mal einen traurigen Vogel gesehen? Das können Sie beobachten. Da kann man drüber weggehen, das wird tausendmal im Tag passiert, das in dieser Welt. Nicht wahr? Ganz unabhängig davon, wie viele Menschen einer die Hand gegen die andere erhebt. Einer gegen einen, einer hat viele auf dem Gewissen. Und dann steht noch, ich komme zum Schluss, steht noch, dem David. Für David oder dem David gegeben, sagen wir einfach von David. David ist ein wunderbares Modell auf Jesus, den Messias. Manchmal weiß man gar nicht, von wem redet der Psalm eigentlich. Redet er jetzt von David oder redet er von Messias? Manchmal merkt man es, also das kann bestimmt nicht mehr auf David gelten. Andermal sagt man, meint er jetzt David oder meint er Jesus? Und das ist ganz gut so. Dann bleiben wir dran und dürfen überlegen, was das Wort Gottes uns zu sagen hat, was über Jesus, den Messias, sagt und was es über die Ziele Gottes sagt. Das möge doch Gott uns auch in diesen Tagen schenken, Aufschluss über das Wort, das es uns aufschließt. Und deshalb sind wir auch hier. Viele Leute begnügen sich mit ganz wenigem Geistlichem heute. War schon immer so, aber heute ist es anscheinend noch schlimmer. Je mehr die Computer machen, umso weniger haben sie Zeit fürs Wort Gottes und Interesse. Nein, wir wollen diesen Tagen uns Aufschluss geben lassen über das Wort Gottes. Und dazu möge nun auch diese Einleitung heute Abend Ihnen ein bisschen Mut gemacht haben und Anregung gegeben haben. Der Herr segne Sie und mich heute und auch in diesen Tagen. Betest du noch? Ja, wir wollen dann noch beten. Herr Jesus, jetzt hab du einfach Dank, dass du der Sohn Gottes bist, dass du in die Welt gekommen bist, dass du nicht zu schade warst, dich aus der Herrlichkeit Gottes herabzubegeben, herabzusteigen auf diese Erde und den Tod zu erleiden, einen Tod am Kreuz wie ein Verbrecher, an Gebärden wie ein Mensch erfunden und ein Mensch geworden. Und du hast eine große Erlösung geschaffen um deiner großen Liebe willen, nach dem Willen des Vaters. Ach, lass uns doch einstimmen und uns einreihen, den Willen in das Ziel des Vaters. Wir sehen oft nur unsere ganz kleine Welt, ich weiß das sehr gut. So schenke uns auch immer wieder den Blick über den Tellerrand, den Blick hinauf zu dir. Ich hebe meine Augen auf zu dir. Das mögest du uns schenken. Gepriesen sei dein heiliger Name. Dank sei dir, Vater, im Namen Jesu. Amen.